Wenn wir uns die sogenannte Bewegung Halle anschauen, bis wohin zurück müssen wir denn da eigentlich blicken? Wann hat sich diese sogenannte Bewegung Halle gegründet? Wann sind die hier zum ersten Mal auch in Halle irgendwie auf die Straße getreten, in Erscheinung getreten?
Also ich muss vielleicht vorschicken, dass ich im Sommer 2021 für 2 Monate die Feldforschung gemacht habe. Also was ich erzählen kann, ist natürlich nur ein Ausschnitt von dem, was passiert. Ich verfolge das natürlich aber weiter. Und soweit mir das erzählt wurde, ich das mitgekriegt habe, ging es eigentlich los, als der erste Lockdown diskutiert wurde, als die ersten starken Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit diskutiert wurden, dass sich da Leute zusammengefunden haben in einer Kneipe und sich überlegt haben, dass irgendwie, wir verstehen das nicht so richtig, warum soll das gemacht werden, wir sehen nicht so richtig die Logik oder ob das wirklich was bringt oder auch, ob es nicht vielleicht mehr negative Folgen hat als positive Folgen, diesen Lockdown zu machen, und kannten sich genau aus Friedensmahnwachen und so weiter und haben sich dann gedacht, da wollen wir eine Demo machen, wir wollen unsere Meinung hier kundtun, dass wir denken, das ist keine geeignete Maßnahme, mit Corona umzugehen, diesen Lockdown zu machen. Da fing es eigentlich an.
Und du hast dann etwa ein bisschen mehr als ein Jahr später, also deine Forschung da begonnen zur sogenannten Bewegung Halle. Was ist dir da so an den Argumentationsmustern so aufgefallen oder aber ja, wer da mit welchen sogenannten Argumenten so zusammenkommt in dieser Bewegung?
Ja, also es ist natürlich immer ein ganz umkämpftes Thema, weil dann direkt so aufkommt, Verschwörungstheorien, Rechte sind dabei und so weiter und irgendwie dieser Diskurs einfach auch sehr verhärtet ist, dass so alle sehr davon überzeugt sind, ne, dass sie recht haben. Also die Impfgegner in der Bewegung Halle sind natürlich extrem überzeugt davon, dass die Impfung schädlich ist, dass sie auch nicht wirksam ist, dass irgendwie die Pandemie-Maßnahmen alle gar nicht richtig auf wissenschaftlicher Evidenz basieren und genau, dass es irgendwie was anderes dahinter stecken muss. Und andererseits finde ich auch, sind Leute, die über die Bewegung reden, oft sehr davon überzeugt, dass sie die Wahrheit haben, dass quasi alle Maßnahmen, die gemacht wurden, richtig waren und dass irgendwie Lockdowns alternativlos sind und so weiter. Und ja, und ich finde, bei dieser ganzen Debatte geht oft verloren, warum misstrauen die Leute eigentlich so stark dem Staat und den Medien und so weiter. Und das hat mich vor allen Dingen interessiert. Und als ich die Leute gefragt habe, warum lasst ihr euch nicht impfen, warum lehnt ihr Maßnahmen ab wie den Lockdown oder die Maskenpflicht und so weiter, da kam eigentlich als ganz großes erstes Thema, wir vertrauen der Politik nicht, weil sie falsche Versprechungen gemacht hat. Also weil zum Beispiel gesagt wurde nach dem ersten Lockdown, ja, das wird jetzt der einzige Lockdown, sowas machen wir nie wieder. Und dann wurde ja doch wieder ein Lockdown gemacht. Oder auch mit der Impfpflicht, ne, dass gesagt wurde, ja, eine Impfpflicht machen wir nicht, das wird es nicht geben. Und da kam die neue Regierung und dann gab es doch eine Impfpflicht. Und also dieses Gefühl, man kann diesen Versprechungen nicht trauen. Es ist eigentlich egal, quasi, was die Politiker sagen, dann kann doch irgendwie wieder im nächsten Monat was anderes kommen. Also so eine Verlässlichkeit, das war so das erste große Ding, was kam und was ich persönlich auch nachvollziehen kann. Also natürlich gibt es auch Inkonsistenzen in der Corona-Politik. Ne? Was mich zum Beispiel ganz persönlich am Anfang gestört hat, war dieses, als der erste Lockdown war und dann durfte man nicht mehr sich alleine mit einem Buch in den Park setzen, weil es dieses Verweilverbot gab. Solche Sachen, das sind dann Sachen, wo dann Leute aus der Bewegung Halle sich gesagt haben, das macht doch irgendwie aus pandemiemäßiger Sicht gar keinen Sinn, warum darf jetzt jemand nicht alleine hier rumsitzen und so weiter. Das kann doch irgendwie dann nicht stimmen quasi, dass der Lockdown dafür nur gemacht ist, um die Pandemie zu bekämpfen. Da muss doch vielleicht auch noch was anderes hinterstecken, dass wir irgendwie jetzt davon abgehalten werden sollen, uns frei zu bewegen oder so. Das war so das erste große Ding.
Vielleicht gleich auch zu den nächsten großen Dingen zu kommen, aber auch nochmal da anzusetzen. Gestern waren da 230 Menschen im Rahmen der Bewegung Halle auf der Straße und damit sind die TeilnehmerInnenzahlen zurückgegangen. Also noch vor ein paar Monaten waren da so bis zu 3000, sogar auch mal über 3000 Menschen montags auf der Straße. Wer kommt denn da alles auch so zusammen? Also man liest ja jetzt auch nicht nur davon, dass das nur Menschen sind, die eine legitime Kritik an der Corona-Politik äußern, sondern da wurde ja auch schon berichtet darüber, dass eben doch Verschwörungserzählungen da ihren Platz finden oder aber auch eine extreme Rechte da auch mit in diesen Reihen geduldet wird. Was hast du da auch noch so beobachten können und wie ist das verknüpft auch mit Argumentationsstruktur?
Ja, also ich habe natürlich nicht mit allen Leuten geredet. Ne? Also in der Zeit, wo ich da war, war die Bewegung auch wirklich recht klein. Also die Demos waren sehr klein, da waren 30 Leute da. Und aber das, was ich am meisten gehört habe, erstmal so von der politischen Richtung, ist, dass die Leute früher Grüne gewählt haben und dann aber ganz arg enttäuscht waren von den Grünen, als sie dem Kosovo-Einsatz zugestimmt haben, weil sie das gesehen haben als einen neuen Krieg, der vom deutschen Boden ausgeht. Ne? Das war die Kritik der Friedensbewegung. Und dass sie dann sich abgewendet haben, aber nicht nur von den Grünen, sondern von der Politik insgesamt. Also ganz viele Leute sagen eigentlich, keine Partei ist für mich wählbar. Ich bin völlig enttäuscht quasi von allen Parteien, weil die immer, da auch, ist wie auch wieder dieses Versprechungsthema, ne? Weil die Grünen gesagt haben, wir sind für den Frieden und dann stimmen sie im Kriegseinsatz zu, was ich persönlich richtig finde, aber genau, ne? Das ist das, was die Leute sagen. Und dann haben ja auch Leute erzählt, dass sie dann jetzt aus Protest die AfD gewählt haben, gibt es auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, wie viele, da habe ich jetzt keine demografische Erhebung gemacht, aber das habe ich auf jeden Fall auch gehört. Viele Leute, aber also das Überwiegende, was ich gehört habe, ist tatsächlich, dass die Leute gar nicht mehr wählen, weil sie denken, es bringt nichts. Dann so von den Leuten, die ich getroffen habe, die meisten waren so zwischen 30 und 50, würde ich sagen, ein bisschen älter als ich. Es gibt aber auch eine Studierendengruppe von jungen Menschen, halt so um die 20, die da unterwegs sind. Und ja, ich glaube, so viel kann ich jetzt sagen. Ja.
Mhm, ja.
Und aber nee, was ich noch sagen kann, und also ich habe schon auch gesehen natürlich, wenn ich mir die Telegram-Chats angeguckt habe und geguckt habe, auf welche Informationen beziehen sich die Leute, dass viele Informationen aus Quellen kommen, würde ich sagen, ja, das sind Rechte. Also es gibt Verbindungen natürlich zu Sven Liebig und der wird auch zitiert in den internen Chats, dass Leute sich auf ihn beziehen. Es ist aber jetzt auch nicht so, würde ich sagen, dass alle Leute den persönlich gut finden oder die haben da auch internen Konflikte natürlich. Ne? Es gibt Leute, die finden Sven Liebig gut und die gehen auf seine Demos und es gibt Leute, die sagen, mit dem kann ich nichts anfangen, das ist doch Blödsinn, was der redet, der ist irgendwie entweder inhaltlich oder die Art, wie er es macht und so weiter, kann ich nicht mitgehen. Das sind auch immer wieder interne Konflikte, die Leute da untereinander austragen. Inwieweit wollen wir uns auch mit Leuten wie dem überhaupt verbinden oder darf der da sein oder nicht, ne? Ja.
Und deine Feldforschung, die liegt ja dann ja fast ein Jahr zurück. Ja. Also vergangenen Sommer für 2 Monate, hast du gesagt, hast du da Feldforschung betrieben bei der Bewegung Halle, als sie dann doch noch recht klein auch war. Mhm. Und dann ist sie sehr schnell angestiegen bis im vergangenen Winter.
Ja.
Mehrere tausend Menschen eben da auf die Straße gegangen sind. Und dann hast du das dann wahrscheinlich eher aus der Distanz so beobachtet. Was ist dir da vielleicht auch so aufgefallen? Was sind für andere Themen auch noch, je größer diese Bewegung wurde, sogenannte Bewegung, was für weitere Themen sind da so aufgekommen? Ein ganz aktuelles Thema ist ja zum Beispiel, dass sie dann auch sich beziehen auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, ja, und aber dann sich eher auch Russland solidarisch zeigen und fordern, dass Deutschland aus der NATO austreten soll. Das hat ja nun nicht mehr allzu viel mit diesem ursprünglichen, wir kritisieren die Corona-Politik, zu tun. Was ist dir da genau in der Beobachtung seit deiner Feldforschung aufgefallen?
Doch, ich finde, das hat ganz viel damit zu tun. Ich glaube, da steckt ein gemeinsamer Nenner dahinter. Also ich glaube erstmal, es sind ja verschiedene Fragen. Ne? Erstmal die Frage der Größe. Also ich glaube, die Größe der Bewegung, als ich da war, war nicht so groß, weil die akuten Freiheitseinschränkungen da auch nicht so spürbar waren. Ne? Und es auch schon sehr lange ging natürlich. Dann kam die Debatte um die Impfpflicht. Und da, das hört man ja auch immer wieder, ne? Freiheit irgendwie sich zu entscheiden, ob man sich impfen lässt oder nicht, ist halt für die Bewegung extrem großes Thema. Und als dann die Impfpflicht konkret im Bundestag diskutiert wurde, hat das natürlich nochmal viele Leute, die zwar schon mit dem Netzwerk verbunden waren, aber jetzt nicht jede Woche auf die Straße gegangen sind, nochmal mobilisiert hinzugehen. Und jetzt ist es ja so, dass die Impfpflicht wieder, also die Einrichtungsbezogene gibt es, aber die allgemeine Impfpflicht gibt es ja nicht. Und dann, dadurch sind es natürlich auch wieder weniger Leute geworden quasi, weil da, also wäre jetzt meine Einschätzung, weil da die Dringlichkeit quasi aus Sicht der Bewegung wieder ein bisschen runtergegangen ist. Genau, und zum Thema Ukraine-Krieg, also es war definitiv schon vor jetzt im Ukraine-Krieg so, dass Russia Today oft zitiert wurde in Telegram-Chats und so weiter, da sich Leute drauf bezogen haben. Also es gibt ja einfach so ein alternatives Medienuniversum inzwischen von ganz vielen Websites und Telegram-Chats und so weiter, die in denen einfach eine Sicht quasi auf die Weltpolitik kursiert, die nicht mehr, die sehr abgetrennt ist oder die sich in sehr starker Opposition befindet vom medialen Diskurs. Fokus in ARD, ZDF, Spiegel, Taz, so den normalen Medien, die vielleicht jetzt irgendwie du und ich konsumieren, gibt es halt diese alternativen Medien. Und in denen ist, glaube ich, einfach, dass die grundlegende Stimmung, die ich so mitgekriegt habe, ist ein extrem starkes Misstrauen gegen den Staat und aber auch gegen Konzerne, gegen Reiche, diese, ja, so eine Art von Kapitalismuskritik, die jetzt aber anders ist als in linke Kapitalismuskritik, sondern sich natürlich, hat man mitgekriegt, sehr stark auf einzelne Personen bezieht, George Soros, Bill Gates und so weiter, ne, wo dann auch ein struktureller Antisemitismus da ist, wo einzelne Leute da rausgepickt werden, die dann vielleicht auch nicht immer ganz zufällig, also sicher nicht ganz zufällig irgendwie auch jüdische Wurzeln, Herkunft haben und so weiter. Und aber also genau, das ist auf jeden Fall da und es ist ein Problem und ich denke, das muss man kritisieren, aber ich denke, wenn man sich nur darauf versteift, dass es jetzt, also das dahingegen zu analysieren, dass es ein antisemitisches Narrativ ist, dann kommt man vielleicht so ein bisschen weg von der Frage, oder das ist eine Frage, wo ich denke, die wir uns stellen müssen, genau, wo kommt dieses Misstrauen her und was sagt uns das über unsere Gesellschaft? Und ich glaube, was schon dahinter steckt ist, dass, genau, oder was für die Bewegung dahinter steckt ist, dass staatliche Maßnahmen, so wie sie durchgeführt werden, ganz oft so wahrgenommen werden, dass sie vor allen Dingen den Reichen und den großen Konzernen dienen. Und das ist was, wo ich auch sagen muss, ja, dem kann ich zum Teil zustimmen, ne? Also natürlich ist es so, dass unter dem Lockdown die Automobil Konzerne wahnsinnig große Hilfen gekriegt haben und kleine Leute und selbstständige Menschen und irgendwie kleine Geschäfte und so eine viel schwerere Zeit hatten als jetzt irgendwie ein Automobilkonzern und so, ne? Und auch jetzt mit aktuellen Debatten, so zum Beispiel mit dem Tankrabatt, irgendwie finde ich, kann man das auch wieder sehen, ne? Da wurde was gemacht, was letztendlich eigentlich wieder nur den Erdölkonzernen zugutekommt und weniger jetzt den Leuten, die pendeln müssen und so weiter, ne? Also da ist schon, also ein Teil der, oder also der, es gibt reale gesellschaftliche Missstände, die eine Ursache sind von dieser Kritik. Also ich kann verstehen, woher sie kommt, ne? Mhm. Auch wenn ich jetzt mit den einzelnen Argumenten oder mit also wirklich teilweise abstrusen Verschwörungstheorien, die sich daraus entspinnen, natürlich nicht mitgehen kann, die man kritisieren muss, ne? Und in diesem alternativen Medienuniversum, wo quasi jetzt klar ist, der deutsche Staat hilft nur den großen Konzernen, der hilft nicht uns kleinen Männern und Frauen und so weiter, werden jetzt natürlich diese Erzählungen, einerseits kursiert da einfach russische Propaganda durch RT, ne, der einfach wirklich ein staatlich gelenkter Sender ist, der einfach nur das macht, was halt Russland genehm ist, ist jetzt diese Meinung schon so verfestigt, dass halt irgendwie die westlichen Staaten nur den Konzernen dienen und so weiter, dass dann gesagt wird, okay, wenn quasi wie hier die westlichen Regierungen, wenn die Bösen sind, dann muss ja quasi wer anders der Gute sein. Und man braucht ja auch irgendwie ein Vertrauen, dass quasi nicht die ganze Welt schlecht ist, sondern dass irgendwer tatsächlich noch was Gutes will, ne? Und ich denke, dann ist es naheliegend, dann Putin zu diesem Guten zu machen, der quasi gegen diese korrupten westlichen Regierungen kämpft, was er ja auch selber sagt. Genau, von daher ist da eine Kontinuität da, warum jetzt natürlich auch das von den Leuten so vertreten wird, dass NATO der wahre Aggressor ist und nicht Russland. Mhm. Ja.
Vielleicht nochmal zum Abschluss gefragt, auch fast schon zum Abschluss des Morgenmagazins. Nun geht die Bewegung Halle seit, ja, wir haben gesagt, schon 2 Jahren wöchentlich auf die Straße am Montag. Mhm. Und es gab zum Teil, als so tausende Menschen auf die Straße gegangen sind, schon auch so Gegenaktionen, unter anderem von dem Bündnis Halle gegen Rechts organisiert. Aktuell nehme ich da eher so wahr, naja, sind halt auf der Straße, ich schaue den nächsten Tag, wie viele waren das eigentlich so, und bin jetzt selbst gar nicht so aktiviert, dagegen zu protestieren. Irgendwie ist das erstmal für mich gerade so eine wöchentlich alltägliche Nachricht geworden. Mhm. Was meinst du oder was fällt dir da so auf, was es an Reaktionen gibt oder vielleicht auch bräuchte so darauf?
Ja, also es gibt natürlich diese Gegendemos, was ja auch konstant läuft, sind diese ganzen Faktenchecks, die jetzt Korrektiv und so weiter machen, die auf so einer medialen Ebene zeigen, welche Argumentationen nicht stimmen, dagegen argumentieren, Volksverpetzer und so weiter. Das ist so das, was ich am prominentesten wahrnehme, vielleicht auch, weil ich mich jetzt viel mit den Medien beschäftigt habe und so weiter, ne? Es ist natürlich eine schwierige Frage. Ich habe jetzt auch nicht die ultimative Antwort, was man jetzt machen soll, aber also meine Hoffnung oder mein Wunsch wäre es, dass man vielleicht sich ein bisschen davon entfernt, nur sich daran abzuarbeiten, dass da Nazis mitlaufen und dass viele Sachen, die die Leute sagen, natürlich nicht stimmen und Verschwörungstheorien sind, ne? Sondern, dass man ein bisschen mehr eine gesellschaftliche Debatte führt, so zum Beispiel, wie viel Ungleichheit wollen wir eigentlich in unserer Gesellschaft? Weil das, wie ich es eben erzählt habe, ne, ist auch ein ganz klares Problem, was natürlich diese Bewegung speist, dass wir eine wachsende Schere zwischen Arm und Reich haben, dass viele Maßnahmen, die jetzt gemacht wurden, halt irgendwie großen Unternehmen vor allen Dingen zugutekommen. Und ich denke, eigentlich zielführender wäre quasi diese Debatte zu führen. Wie viel Ungleichheit wollen wir? Welche Maßnahmen genau gegen die Pandemie machen Sinn? Auch manchmal halt tatsächlich den Argumenten wohlwollend dazuzuhören. Also was ja auch zum Beispiel viele aus der Querdenkenbewegung gesagt haben, war dieses Lockdowns haben auch negative Auswirkungen und das halt zu diskutieren tatsächlich. Nicht nur zu sagen, ah, es sind Verschwörungstheoretiker, sondern zu sagen, okay, die Sachen, die legitime Kritik sind, die diskutieren wir auch mit den Leuten. Zum Beispiel, was sind Pro und Cons irgendwie von Lockdowns und so weiter. Und genau, und gleichzeitig muss man natürlich aber auch diese Verschwörungsnarrative, die da sind, und wenn irgendwie einzelne Personen in so einem strukturellen Antisemitismus dafür verantwortlich gemacht werden, dass jetzt irgendwie Dinge auf der Welt falsch laufen, da muss man natürlich auch entschieden widersprechen. Aber genau, meine Hoffnung, das wäre vielleicht, dass man an den Punkten, wo eine legitime Kritik da ist, dass man die diskutiert und nicht quasi alles mit so einem Vorwurf Verschwörungstheoretiker wegwischt. Und dadurch wäre meine Hoffnung jetzt, dass man vielleicht auch ein paar Leute wieder zurückgewinnt für einen demokratischen Diskurs und die nicht nur sagen, ja, es ist doch alles Blödsinn, sondern dass man auch wieder, ja, reale politische Probleme diskutieren kann mit den Leuten.